Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge des Podcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und Johannes, nach den vielen, vielen eher nicht so guten Meldungen aus den letzten Wochen, die wir ja auch hier im Podcast durchaus angesprochen und thematisiert haben, jetzt mal wieder eine Meldung im Vordergrund in der heutigen Episode, die auch im Fahrzeugbereich etwas zuversichtlich stimmt.
Ja, es geht nämlich darum, dass, also erstmal ein herzliches Willkommen natürlich auch an dich und an alle unsere Zuhörer, bevor wir ins Thema eintauchen. Genau, wir haben eine Meldung mitgebracht von BMW, nämlich, dass BMW jetzt anfängt, die ersten Brennstoffzellensysteme für, ja, in gewisser Weise die Prototypenfahrzeuge zu produzieren. Da läuft jetzt quasi die Vorserienfertigung an. Und das sind doch eigentlich mal ganz positive Nachrichten nach den ganzen Absagen und Ausstiegen und so weiter, dass da jetzt wirklich eine Firma kommt und zumindest in die Richtung von Serienfertigung geht. Es ist ja noch nicht wirklich so, dass sie das in Serie bauen, aber es zeugt schon von deren ernsthaften Absichten, da ihre Brennstoffzellenfahrzeuge auf die Straße zu bringen.
Ja, genau. Wir sind ja mittlerweile schon froh, wenn ein Unternehmen auch tatsächlich mal bei seinen Plänen sozusagen ja bleibt und nicht irgendeine Verschiebung bekannt gibt. Diese Absicht von BMW oder diese Verlautbarung von BMW, die war ja schon seit einigen Jahren, eben halt vor dem Ende von diesem Jahrzehnt soll die Serienfertigung von Brennstoffzellenfahrzeugen starten. War dann immer noch so ein bisschen ja unklar, ja, was heißt das jetzt eben halt vor dem Ende vom Jahrzehnt? Jetzt wissen wir, ja, es heißt 2028. Und nachdem wir ja in relativ großen Schritten jetzt schon mal auf das Ende von 2025 zugehen, ist es auch gar nicht mehr so weit entfernt, wenn man ehrlich ist. Die Geschichte ist da ja immer noch, es gibt ja schon jetzt seit einigen Jahren auch wieder diese Kleinserie oder diese Versuchsflotte oder wie man es auch immer nennen will von iX5 Hydrogen, die ja schon unterwegs sind, die auf der Straße sind und die auch schon ja natürlich den ein oder anderen Belastungstest erlebt haben. Und auf dieser Basis soll eben dann 2028 die Serienfertigung gestartet werden. Und Johannes, was ja schon auch ein wichtiges Learning aus der Versuchsflotte mit den iX5 jetzt ist, die Effizienz soll nochmal erheblich gesteigert werden. Wahrscheinlich auch deshalb, weil natürlich auch die Reichweiten von den Batteriefahrzeugen ja nach wie vor auch mit vielleicht sogar überraschend großen Schritten ja besser werden und größer werden.
Ja, aber es liegt natürlich auch daran, dass man ja in gewisser Weise limitiert ist, wie viel Wasserstoff man jetzt wirklich ins Auto packen kann, dadurch, dass die Tanks halt doch voluminös sind und dann ihren Platz brauchen. Da ist es extremst wichtig, dass man dann schaut, dass der Wasserstoff dann auch möglichst effizient in die ja Vorwärtsenergie, in die Reichweite umgewandelt wird. Mhm. Und ein anderer Punkt ist wahrscheinlich auch, dass BMW natürlich diese Brennstoffzellen, das Brennstoffzellensystem zusammen mit Toyota entwickelt hat. Ist ja auch bekannt, dass sie da eine Partnerschaft eingegangen sind. Am Anfang hat BMW noch die ganzen Antriebsstränge von Toyota übernommen. Inzwischen bringen die aber mehr und mehr eigene Kompetenzen ein. Und da muss man halt auch sagen, wahrscheinlich die Brennstoffzelle, die kann man am besten jetzt, oder die niedrig hängenden Früchte kann man am besten dadurch ernten, dass man halt wirklich schaut, wie kann dieses ganze System drumherum, dieses Balance of Plant, wie kann das so effizient wie möglich gemacht werden, um alles, was geht, aus dieser Brennstoffzelle rauszuholen. Weil ich glaube, bisher ist es weiterhin so, dass diese Brennstoffzelle an sich von Toyota kommt, beziehungsweise wirklich gemeinsam mit Toyota entwickelt wird und produziert wird. Also dass man sich dadurch jetzt nicht auszeichnen kann, aber man kann dann also diese ganze Kompetenz, die man ja hat, in das Drumherum reinbringen.
zu dem Drumherum gehört im Fahrzeugbereich ja immer auch der Bauraum. Das ist immer die Diskussion oder das ist natürlich immer ja der Streitpunkt. Der Bauraum ist eben ja knapp und limitiert. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, die Autos werden ja immer größer. Also es müsste auch immer mehr Bauraum da sein. Ist natürlich auch die Wahrheit, aber trotzdem ist Bauraum nach wie vor sehr, sehr knapp. Und deshalb gibt es auch in dieser Hinsicht eine angekündigte Verbesserung. Der benötigte Bauraum soll nämlich um 25% geringer sein, als er es jetzt in der Versuchsflotte mit den X5ern ist. Und ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, ja gut, ist ja schön, wenn es klein ist, aber was hilft uns das? Der Fokus oder die Idee ist eben aufgrund eines kleinen benötigten Bauraums die Option zu haben, diesen Brennstoffzellen oder diesen Wasserstoffantriebsstrang in verschiedenen Fahrzeugen eben dann auch einbauen zu können. Genau, das wird bei BMW und auch ja an anderer Stelle ja immer ein technologieoffener Ansatz genannt. Und die Idee ist hier wirklich, dass im Konfigurator eben halt auf der Webseite ein Kunde in Zukunft jetzt nicht mehr nur in Anführungszeichen der Benzinversion, eine Dieselversion und eine elektrische Version tatsächlich dann auswählen kann, sondern halt auch eine Wasserstoffversion auswählen kann und für verschiedene Fahrzeuge im Portfolio eben dann auch dieser Wasserstoffantrieb verfügbar ist, weil er eben halt relativ klein und flexibel in verschiedene Plattformen, in verschiedene Modelle eingebaut werden kann.
Genau, und da hat natürlich BMW seine Erfahrung, seine Stärken ausgespielt in dieser Optimierung von den Systemen. Man muss ja auch sagen, auf den Bildern, die BMW da veröffentlicht hat, sieht dieses Brennstoffzellensystem dann doch sehr ähnlich aus, wie wenn man so einen Motorenblock hat. Mhm. Es kann auch dann wahrscheinlich wirklich da gut eingebaut werden an den Platz, wo der Motor sich befunden hat davor. Und ja, also es sieht wirklich sehr, sehr kompakt aus, muss man schon sagen. Ja. Genau, was dann noch interessant ist, ist, dass das wirklich hauptsächlich hier vor Ort gemacht wird. Ja. Also da gibt es die beiden Entwicklungszentren oder Kompetenzzentren, so nennen sie das, in München und in Steyr, die da wirklich aktiv hauptsächlich dran arbeiten an dieser Prototypenfertigung. Dann ist, glaube ich, noch was in Landshut. Aber das ist halt alles da in, ja, quasi Autofahrnähe, um von München entfernt. Das ist dann alles in kurzer Reichweite gehalten wird. Das ist vielleicht auch ein Zeichen, dass man das ernst nimmt, dass die das nicht irgendwo hinschieben, wo es dann irgendwie seine eigene Blüten treibt, sondern dass es unter enger Aufsicht von BMW passiert, dass die da wirklich was draus machen wollen.
Das ist ja immer so auch das Steckenpferd von BMW, die sich Politiker ja auch wünschen, auch dass eben die Fertigung auch vor Ort tatsächlich eben stattfindet, nicht nur in Anführungszeichen die Entwicklung, sondern auch die Fertigung. Und eben halt, wie du es erwähnt hast, die Werke in Steyr sind hier berücksichtigt in Österreich für Komponenten, eben dann auch das Werk in Landshut und dann für die Montage eben halt des Gesamtsystems oder fürs Zusammenschrauben sozusagen auch das Werk in Dingolfing. Man hat also auch die Zentren hier in Bayern und in Österreich dann entsprechend hier berücksichtigt, sodass dort die Fahrzeuge entstehen können. Wahrscheinlich halt auch deshalb, Johannes, so könnte ich es mir denken, weil für so neue Technologien, die jetzt auch, so realistisch muss man sein, jetzt auch nicht sofort 2028 in Millionen Stückzahlen wahrscheinlich auf die Straße geschickt werden, wahrscheinlich auch die Kunden, die sich dafür entscheiden, etwas weniger, vielleicht kostensensitiv sind als für andere Modelle. Und dann, so könnte ich es mir jetzt denken, ist vielleicht auch die Hürde jetzt in Deutschland oder in Österreich zu produzieren, wo die Produktion im Vergleich halt relativ teuer ist, auch nicht so hoch wie jetzt für Standardmodelle wahrscheinlich.
Ja, genau. Und zusätzlich ist es natürlich auch so, dass es ja jetzt um so eine Vorserienproduktion geht, da wird nicht wirklich quasi auf die höchste Automatisierung geschaut, sondern wichtig ist, dass man natürlich eine signifikante Zahl an Systemen bauen kann, auch in guter Qualität. aber die werden ja dann wirklich zur Erprobung genutzt. Die werden genutzt, um da zu lernen, wie man diese Systeme baut, wie man die dann in Zukunft auch nochmal effizienter bauen kann, wenn das dann wirklich alles hochautomatisiert wird. Und da muss man natürlich auch in der richtigen Umgebung sein. Das ist ganz klar, da braucht man ein, quasi die Nähe zur Produktion, aber dann auch die Nähe zur Entwicklung, um das im Prinzip zusammenzubringen. Und da macht es natürlich Sinn, das dann irgendwo ja, in Armweite zu haben.
Die Frage, die sich manche natürlich jetzt immer noch stellen, ist, brauche ich denn überhaupt ein Wasserstofffahrzeug? Was ist denn jetzt wirklich der Vorteil? Und diese Frage, die stellt sich natürlich auch aus dem Grund, weil die Reichweite von bisherigen Wasserstofffahrzeugen, jetzt nicht nur auf Seiten BMW, eben halt mit dem iX5, sondern wir erinnern uns vor einigen Jahren ja auch von Mercedes, der GLC, die Reichweiten ja eher auf dem Niveau von Batteriefahrzeugen lagen oder eigentlich, wenn wir uns den GLC jetzt anschauen und ihn jetzt halt ganz nüchtern und ohne Emotionen hier bewerten, eigentlich sogar ja unterhalb der Reichweite von Batteriefahrzeugen lagen. Und dann ist natürlich die Frage, ja, was ist dann eigentlich der Mehrwert oder was ist der Benefit von so einem Wasserstofffahrzeug? Ja, natürlich die Betankungszeit ist entsprechend kurz, aber wenn man es davon ausgeht, dass man sein Batteriefahrzeug auch ja entsprechend dann halt zu Hause oder am Arbeitsplatz laden kann, wo das sowieso rumsteht, dann ist dieser Vorteil wahrscheinlich jetzt gar nicht so sehr relevant in vielen Fällen. Insofern, Johannes, dieser Fokus auf die gesteigerte Effizienz und auf die gesteigerte Reichweite wahrscheinlich wirklich ein Benefit, der interessant ist und wo wahrscheinlich so ein Wasserstofffahrzeug dann wirklich auch im Endeffekt dann punkten muss und wirklich was liefern muss, um auch eine Chance gegen Batteriefahrzeuge noch zu haben, könnte ich mir denken.
Ja, und vor allem dann, also für Vielfahrer, für Leute, die nicht zu Hause laden können oder nicht im Büro, in der Arbeit laden können, da ist ja eigentlich der Hauptvorteil, wenn man sagt, ich muss dann sowieso Umwege in Kauf nehmen, um wieder halbwegs voll zu werden mit meinem Fahrzeug, dann kann ich auch den Umweg in Kauf nehmen, da Wasserstoff rein zu tanken. Allerdings ist dann halt die große Frage, die jetzt BMW natürlich auch nicht beantwortet, wo gibt es denn dann die Wasserstofftankstellen?
Ja, genau.
Das ist
die leidige Diskussion.
Natürlich weiterhin dieser offene Punkt. Natürlich legt jetzt BMW in gewisser Weise vor und sagt, hey, in 2028 verkaufen wir hier Wasserstofffahrzeuge. Ist bestimmt auch in gewisser Weise der Hintergedanke, den Tankstellenbetreibern zu zeigen, hey, wir gehen da wirklich rein. Ja. Aber natürlich, die Tankstellenbetreiber, die sagen auch, wir haben jetzt Wasserstofftankstellen in den letzten Jahrzehnten betrieben und haben immer Geld draufgelegt und immer Verlust gemacht. Sozusagen, warum sollen wir jetzt glauben, dass es anders wird? Das heißt, da ist dann noch jetzt in den nächsten 2 Jahren was zu machen, gerade weil natürlich man wird dann schon diese paar Wasserstofffahrzeuge an irgendwelche Firmen bringen können, die das halt aus Werbezwecken nutzen. Aber letztendlich geht es ja darum, dann auch, dass es nicht nur irgendwie ein Werbefahrzeug ist, sondern dass das Fahrzeug wirklich im Alltag genutzt werden kann, damit es ein Erfolg wird. Und da braucht man halt natürlich die Tankstelleninfrastruktur.
Ja, diese leidige Diskussion in Deutschland eben, es ist ja so, die Wahrheit ist, in den letzten wenigen Jahren, es werden ja nicht mehr Wasserstofftankstellen, sondern es werden weniger Wasserstofftankstellen in Deutschland. Und der Grund, der ist ja eigentlich ja genau der, eben halt, den du erwähnt hast. Man hat da ja vor einigen Jahren eben halt dieses Ziel eben ausgegeben, ja, 100 Wasserstofftankstellen hier in Betrieb zu haben, hat man auch erreicht. Aber ja, der negative Aspekt ist natürlich, diese 100 Tankstellen, die können halt nicht wirtschaftlich betrieben werden, weil einfach die Fahrzeuge fehlen. Man kann es ja schon fast nicht mehr hören, eigentlich dieses Schlagwort eben halt Henne-Ei-Problem. Man hatte da so ein bisschen so vor einigen Jahren gedacht, ja gut, man löst das Problem eben dadurch, dass man jetzt mal Tankstellen quasi halt aufbaut und fördert und einfach da ein gutes Netz schafft quasi und einfach da so ein bisschen in Vorleistung geht und dann sind die Tankstellen da und dann werden hoffentlich die Fahrzeuge folgen. ist nicht passiert, wie wir heute jetzt wissen. Und ja, jetzt auf der Tankstellenseite wieder rückwärts quasi und jetzt die Welle auf der anderen Seite dann plötzlich da, zumindest was BMW jetzt angeht und die Fahrzeuge kommen. Ich bin gespannt, ob man aus diesem Hin und Her, aus diesem Teufelskreis oder wie man es auch immer nennen möchte, jetzt dann ausbrechen kann und dann entsprechend auch Fahrzeuge und Tankstellen zur gleichen Zeit irgendwann da sind, sodass die Fahrzeuge auf der einen Seite sinnvoll eben auch genutzt und betrieben werden können und auf der anderen Seite auch Tankstellen wirtschaftlich betrieben werden können und halbwegs gut auch ausgelastet sind. Was da vielleicht hilft, Johannes, ist natürlich die A4, die Alternative Fuels Infrastructure Regulation. Wir haben ja vor einigen Wochen über die A4 und die Tankstellen, die darin eben halt versprochen sind quasi oder geplant sind, ja schon gesprochen. Vielleicht ist das dann wieder ein Punkt, der diesem ganzen System so ein bisschen zugutekommt.
Ja, und ein anderer Punkt, der da bestimmt auch mitschwingt in dieser Kooperation mit Toyota, also BMW und Toyota, ist ja die Skaleneffekte zu erreichen, dass man mehr Anwendungen mit dem gleichen Typen an Brennstoffzelle auch adressieren kann, um dann einfach ja großserienmäßig das produzieren zu können. Und da wird explizit auch von BMW gesagt, dass diese Brennstoffzelle auch für den Nutzfahrzeugbereich gedacht ist. Dass man also wirklich vielleicht auch hofft, dieses Brennstoff oder die Brennstoffzelle an sich auch in anderen Bereichen einzusetzen. Also Toyota hat natürlich eine Nutzfahrzeugsparte, das könnte jetzt schon ein Ansatzpunkt sein. Vielleicht überlegt man sich auch, die extern weiter zu verkaufen an Dritte, um halt auch möglichst viele Brennstoffzellensysteme auf den Markt zu bekommen und dadurch natürlich auf der einen Seite das Tankstellenthema zu adressieren und da wieder mehr Nachfrage zu schaffen und auf der anderen Seite auch das Thema der Kostenreduktion zu adressieren, weil das hatten wir auch schon mehrmals im Podcast, es wird erst dann günstig, wenn man einfach diese Skaleneffekte hat. Solange das alles irgendwie homöopathische Fahrzeugmengen sind, die irgendwie im einzelstelligen 1000-Stückzahlbereich sind, solange wird man halt auch keine Kostenreduktion in den Brennstoffzellenfahrzeugen feststellen. Und das ist ja auch ein Riesenproblem, dass die im Moment noch immer relativ teuer sind. Und an sich muss man ja auch wirklich die Preise reduzieren, damit man den Markt vergrößert, damit man das Absatzpotenzial erhöht. Und am Ende, dass halt dann wirklich dieser Kreislauf zustande kommt. Also insofern kann man sagen, dieser Weg von BMW ist schon interessant. Da ist jetzt mal jemand da, der sagt, ich mach mal, ich gehe die nächsten Schritte. Wir müssen hoffen, dass die dann auch die nächsten Schritte bis zum Ende gehen, dass sie dann das auch in die Produktion umsetzen und dass es nicht zu wieder Aufschiebe und Absage-Nachrichten kommt, wie wir sie jetzt oft gehört haben. Und hoffentlich führt es dann dazu, dass eben der Markt dann auch an sich wirklich in Bewegung kommt. Genau, ich hoffe, wir haben aber das Thema weitgehend abgedeckt. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Bemerkungen habt, wenn ihr Gedanken habt, dann lasst es uns gerne wissen. Wir sind natürlich immer für euch erreichbar unter der E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de oder dem Kontaktformular auf unserer Webseite www.hydrogenbar.de. Da könnt ihr jederzeit vorbeischauen. Schaut auch auf die Shownotes, da haben wir den Bericht und weitere Quellen verlinkt. Wir wünschen euch natürlich eine schöne Woche und wir freuen uns dann, euch in der nächsten Woche wieder zu hören. Bis dahin, eine schöne Woche euch.